Hallo und willkommen zu den Mobility News. Top-Thema diese Woche. Audi legt den neuen RS5 als High-Performance-Plug-in-Hybrid auf. 639 PS Systemleistung, neue Quattro-Dynamik und erstmals richtig RS mit Stecker. Außerdem spannend, Triumph bringt die Trident 800 als neue 115 PS Mittelklasse zwischen 660 und Street Triple. Renault sorgt mit dem Nissan-Effekt für einen Milliardenverlust. Operativ bleibt die Lage aber differenzierter. Mitsubishi startet eine Rabattoffensive mit 4.000 Euro auf den Eclipse Cross Elektro und Fiat pimpt den Topolino für 2026 mit neuer Corallo-Farbe und größerem 5,7 Zoll Display. Das sind wie immer 5 spannende Themen jetzt in den Mobility News. Abonniert unbedingt noch schnell den Kanal, um keine neuen Nachrichten aus der Mobilitätswelt mehr zu verpassen. Und nach dem Intro geht's sofort los. Triumph schiebt 2026 eine neue Trident 800 in die gehobene Mittelklasse und platziert sie bewusst als mehr Druck als die 660, aber unterhalb der Street Triple 765. Angetrieben wird sie von einem 798 Kubikzentimeter Dreizylinder mit 115 PS und 84 Newtonmeter Drehmoment, kombiniert mit einem neuen Paket aus Chassis und Komponenten, das nicht einfach nur Trident 660 Plus sein soll. Beim Fahrwerk setzt Triumph auf Showa. Vorn eine voll einstellbare Big Piston Gabel, hinten ein in Vorspannung und Zugstufe einstellbares Federbein. Gebremst wird vorn mit radialen Vierkolbensätteln und 310 mm Scheiben. Elektronisch gibt's 3 Fahrmodi, Kurven-ABS, schräglagensensitive Traktionskontrolle und ein Quickshifter. Dazu LED-Licht und ein smartphonefähiges Cockpit mit Pfeilnavigation. Preislich nennt Triumph in Deutschland 9.665 €. Der Marktstart soll wahrscheinlich im März oder auch April 2026 jetzt erfolgen. Wisst ihr, was ich wieder realisiert habe? Das Spannende an der Trident 800 ist weniger noch ein Naked, sondern dass Triumph damit eine Lücke im eigenen Programm glätten will. Für viele war die 660 stark, aber eben gerade so. Und die 765er Street Triple ist für manchen schon wieder sehr sportlich gedacht. Genau da kann eine 800er Trident goldrichtig sitzen. Kräftiger Motor, erwachsenes Fahrwerk und optisch und konzeptionell eher Allround als Track-Tool. Gleichzeitig ist das auch ein Risiko, weil Triumph damit das Mittelfeld betritt, in dem Käufer brutal pragmatisch sind. Preis und Leistung, Alltagstauglichkeit, Unterhalt und am Ende entscheidet die Probefahrt nicht das Datenblatt. Wenn sich die 800 so leichtfüßig anfühlt, wie Triumph sie positioniert, kann sie vielen die eine Nummer zu klein bzw. zu viel Debatte abnehmen. Wenn sie sich dagegen zu nah anfühlt, wie eine hochskalierte 660, wird schwer, sich gegen die etablierten Bestseller in der Klasse dauerhaft durchzusetzen. Siehst du das genauso? Hat Triumph hier genau das richtige Zeichen gesetzt an den Mittelklasse-Markt? Ich bin gespannt, was du mir dazu reinschreibst in den Kommentaren. Renault sorgt aktuell für 2 sehr unterschiedliche Schlagzeilen gleichzeitig. Operativ läuft das Geschäft weiter ordentlich, unterm Strich steht aber ein Milliardenverlust, der vor allem aus der Nissan-Beteiligung kommt. Für 2025 werden minus 10,93 Milliarden Euro Ergebnis ausgewiesen, nachdem es im Vorjahr noch ein Plus gab. Der Knackpunkt ist eine Bilanzierungsänderung der Nissan-Anteile, die allein rund 9,3 Milliarden Euro negativ durchschlägt. Ohne diesen Effekt hätte Renault laut Berichten 715 Millionen Euro Gewinn gemacht. Beim Kerngeschäft zeigt Renault dagegen Wachstum, aber mit spürbar mehr Gegenwind. Umsatz aktuell 57,92 Milliarden Euro plus 3%. Die Verkäufe steigen auf 2,3 Millionen Fahrzeuge ungefähr mit einem Plus von 3,2%. Die operative Marge liegt 2025 bei 6,3% im Vergleich zu 7,6% aus dem Vorjahr. Als Gründe werden vor allem mehr Preisdruck in Europa, der höhere EV-Anteil und ein Mix hin zu Märkten mit niedrigeren Margen genannt, teils kompensiert durch Kostensenkung. Und der Blick nach vorn ist der nächste Dämpfer. Renault erwartet für 2026 niedrigere Gewinnmargen, weil Konkurrenz, Expansion und der Anlauf neuer E-Modelle auf die Profitabilität drücken dürften. Gleichzeitig soll über weitere Kostensenkungen gegengesteuert werden. Alle denken, diese fette Negativzahl Zahl von Renault erzähle schon die ganze Wahrheit. Aber für mich ist das ein Paradebeispiel dafür, wie leicht man sich von der fetten Negativzahl blenden lässt. Der Verlust wirkt dramatisch, ist aber in großen Teilen Beteiligungs- und Bilanztheater rund um Nissan. Nicht der Moment, in dem Renaults eigenes Geschäft plötzlich kollabiert. Entscheidend ist eher das, was zwischen den Zeilen steht. Renault wächst zwar weiter, aber die Marge sinkt, weil Europa inzwischen eine echte Preisschlacht ist und Elektro im Volumen aktuell noch nicht automatisch mehr Profit bedeutet. Spannend wird 2026 deshalb weniger die Headline, sondern die Ausführung. Schafft Renault es, neue EVs hochzufahren, ohne sich über Rabatte die Marge komplett wegzuschneiden? Wenn der Kostendruck zu groß wird, droht genau das, was wir bei anderen Herstellern gerade sehen. Viel Absatz, wenig Ertrag. Gleichzeitig kann die Entkopplung vom Nissan-Ergebnis langfristig sogar helfen, weil Renault dann stärker an der eigenen operativen Leistung gemessen wird und nicht ständig an einem Partner, dessen Kurs die Bilanz verhagelt. So wie Renault geht es ja aktuell echt vielen Herstellern. Was hältst du von dem Ganzen? Hat Renault hier alle Chancen oder steht doch ein hohes Risiko? Audi Sport legt den RS5 2026 komplett neu auf und macht daraus erstmals ein High-Performance-Plug-in-Hybrid. Antriebskern ist ein 2,9 Liter V6 Biturbo, kombiniert mit einer E-Maschine im Hybrid-Achtganggetriebe. Zusammen bringt das Ganze dann 639 PS Systemleistung. Besonderes Technik-Highlight: Audi führt ein neu entwickeltes Quattro-System mit Dynamic Torque Control ein, inklusive elektromechanischem Torque Vectoring an der Hinterachse. Laut Audi ist das hier eine Weltneuheit in Großserie. Rein elektrisch sollen 84 Kilometer nach WLTP möglich sein. Dafür ist eine 29,5 Kilowattstunden Batterie verbaut. 0 bis 100 km/h nennt Audi hier mit dem Sprint in 3,6 Sekunden. Optional sind 285 km/h als Topspeed drin. Preislich startet der RS5 in Deutschland als Limousine bei 106.200 Euro, der RS5 Avant bei 107.850 Euro. Der Bestellstart wird bereits jetzt für das Q1 2026 in Europa genannt und der Marktstart wird dann im Sommer diesen Jahres sein. Klingt hart, aber das ist ein ziemlich klares Signal, wohin Audi Sport mit RS gerade will. Nicht nur mehr Leistung, sondern mehr Bandbreite zwischen Alltag und Attacke. Der spannende Teil ist dabei weniger die nackte Systemzahl, sondern der Fokus auf Traktion und Fahrdynamik über die Hinterachse. Wenn Torque Vectoring und das neue Quattro-Konzept wirklich so präzise arbeiten, könnte sich der RS5 spürbar agiler anfühlen, als man es von einem schwereren Performance-Plug-in-Hybrid erwartet. Gleichzeitig ist das auch das Risiko. Plug-in-Performance steht und fällt damit, wie überzeugend sich das Auto auch dann anfühlt, wenn man nicht im perfekten Boost-Fenster unterwegs ist. Also auf Landstraße, Autobahn mit leerem Akku bei Temperaturwechseln. Und es bleibt ein Image-Drahtseilakt. Ein RS muss emotional funktionieren, aber 2026 wird er eben auch daran gemessen, wie sauber Effizienz, Bedienlogik und Gesamtpaket zusammenpassen. Ich bin gespannt, ob Audi damit den Sweet Spot trifft, RS-Gefühl ohne Ausreden, oder ob am Ende zu viel Technikkomplexität das Erlebnis verwässert. AMG hat ja richtig Probleme damit, seine gedownsizeden Motoren zu vermitteln. Wie seht ihr das? Hat Audi hier die Möglichkeit, durch dieses Zusammenspiel von Verbrenner und Elektro zu punkten? Wir haben ja in Folge 56 und 57 auch ein paar Prototypen gezeigt. Der RS5 war leider nicht dabei, aber falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch die Folge unbedingt nochmal an. Mitsubishi startet in Deutschland eine Rabattoffensive und zieht dabei vor allem beim neuen Eclipse Cross Elektro nach. Auf das Modell gibt es aktuell einen Aktionsrabatt von 4.000 Euro, gültig bis 30. Juni 2026. Dadurch fällt der Einstiegspreis laut mehreren Medien von 47.990 auf 43.990 Euro, zusätzlich zur möglichen staatlichen Förderung, je nach Berechtigung. Spannend ist die Einordnung. Der neue Eclipse Cross ist technisch eng verwandt mit dem Renault Scenic Electric und kommt zunächst nur als Variante mit 160 kW Frontantrieb und großer 87 Kilowattstunden Batterie. Die WLTP-Reichweite wird je nach Ausstattung mit 615 bis 627 Kilometern genannt. Parallel wird dabei sowohl von Mitsubishi als bereits auch in den Berichterstattungen erwähnt, dass auch für Verbrennermodelle entsprechende Aktionsrabatte bei teilnehmenden Händlern erhältlich sind. Die Marke versucht also sichtbar, das gesamte Portfolio preislich attraktiver zu machen im Jahr 2026. Ich persönlich glaube, ich bin nicht der Einzige damit, wenn ich sage, das fühlt sich nach einem sehr klaren Kurs an. Mitsubishi will nicht mehr nur mitlaufen, sondern den Einstieg über Preis-Sofortwirkung erzielen. Gerade weil viele Kaufentscheidungen aktuell an der letzten Hürde hängen, ist es jetzt sofort bezahlbar. Der Eclipse Cross ist dafür das richtige Vehikel, weil er als modernes E-SUV für viele erst dann interessant wird, wenn die Summe im Kopf von nice auf machbar kippt. Gleichzeitig ist das eine Wette auf Vertrauen. Wenn eine Marke über Rabatte Aufmerksamkeit holt, muss danach das Produkt im Alltag liefern. Reichweite, Ladeergebnis, Software, genauso wie Service. Sonst bleibt am Ende nur der Eindruck, gut bepreist, aber austauschbar. Und genau da wird's spannend. Gelingt Mitsubishi damit ein sauberer Neustart im E-Segment? Oder ist es erstmal nur ein lauter Preispunkt, bis die nächste Aktion kommt? Mitsubishi liegt aus meiner Sicht ja noch weit hinter anderen Herstellern. Wie seht ihr jetzt die Aktion? Schreibt mir das in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr zu der Marke sagt. Fiat bringt den Topolino im Frühjahr 2026 mit einem kleinen, aber ziemlich sichtbaren Update. Neben dem bisherigen Verde Vita gibt's jetzt die neue Außenfarbe Corallo. Ein kräftig rötlicher Lack als zweite Lackoption. Außerdem wächst das Fahrerinformationsdisplay deutlich, das Kombi-Instrument steigt auf 5,7 Zoll und bekommt laut Fiat modernisierte Grafiken sowie eine klarere Darstellung. Preislich bleibt der Einstieg niedrig, der Topolino in Corrado ist ab 9.990 Euro bestellbar. Und am Grundkonzept rüttelt Fiat nicht, der Topolino bleibt ein L6e-Leichtfahrzeug mit 45 km/h Spitze, das in Deutschland mit AM-Führerschein bereits ab 15 Jahren gefahren werden darf. Stellantis spielt das Paket weiterhin als Segment-Bestseller aus und erinnert daran, dass die technische Basis auch als Citroën Ami und Opel Rocks angeboten wird. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich mag solche Updates, weil sie genau da ansetzen, wo diese Mikrocars im Alltag wirklich leben. Nicht über Datenblatt-Heldenmut, sondern über Gefühl, Übersicht und Bedienbarkeit. Eine zweite Farbe klingt banal, ist es aber nicht. Der Topolino ist für viele ein Statement in der Stadt und Corallo macht ihn deutlich weniger nach reines Zweckding und mehr nach Lifestyle-Mobilität. Und das größere Display ist ehrlich gesagt überfällig. Wenn du jeden Tag kurze Wege fährst, willst du nicht Hightech, aber du willst auf einen Blick sauber sehen, was Sache ist, ohne Mini-Anzeige und ohne Gefummel. Der Topolino bleibt damit genau das, was er sein soll. Ein unkomplizierter City-Begleiter, der nicht so tut, als wäre er ein vollwertiger Kleinwagen, sondern eine clevere, charmante Zwischenlösung. Und jetzt interessiert mich eure Meinung. Ist mehr Farbe plus besseres Display genau die richtige Art Modellpflege für so ein Fahrzeug? Oder bräuchte es für euch eher das nächste große Technik-Upgrade? Ich bin der Meinung, für die Leute, die den Topolino mit 15 Jahren bereits bewegen können, ist das doch ein super Teil. Ich hätte mir das damals gewünscht, wo ich in dem Alter war. Aber was sagt ihr denn dazu? Reicht er euch aus oder nicht? Vor allem an die 15-Jährigen. Was sagt ihr dazu? Ab in die Kommentare mit eurer Meinung. Das war's dann auch schon wieder für diese Folge von den Mobility News. Wenn ihr mehr sehen wollt, klickt jetzt gerne hier oben für unser neuestes Video und darunter findet ihr die Playlist mit all unseren Fahrzeugreviews. Wie immer sehen wir uns dann in der nächsten Woche wieder, immer sonntags um 18 Uhr. Abonniert unbedingt den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Aus der Welt der Mobilität ist super interessant, jede Woche wieder. Wir sehen uns, bis dahin und bleibt mobil.